Sie hatten ihn nach dem Brand wieder in seine alte Zelle im baufälligen Hardens Tower gebracht, und dorthin kehrte er zurück. Ghost schlief zusammengerollt neben der Tür, doch hob er den Kopf, als er Johns Stiefel hörte. Die roten Augen des Schattenwolfes waren dunkler als Granat und weiser als Menschen. John kniete nieder, kraulte sein Ohr und zeigte ihm den Knauf seines Schwertes. »Sieh her, das bist du!« Ghost schnüffelte an seinem geschnitzten Ebenbild aus Stein und versuchte daran zu lecken. John lächelte. »Du bist es, dem die Ehre gebührt«, erklärte er dem Wolf, und plötzlich erinnerte er sich deutlich, wie er ihn gefunden hatte, an jenem Tag im späten Sommerschnee. Sie waren mit den anderen Welpen losgeritten, doch hatte John ein Geräusch gehört und war zurückgekehrt, und da lag er, das weiße Fell im Schnee fast nicht zu sehen. Er war ganz allein, dachte er, von den anderen im Wurf getrennt. Er war anders, also haben sie ihn vertrieben. »John?« Er blickte auf. Samuel Tarly wippte unruhig auf seinen Fersen. Seine Wangen waren rot, und er war in einen schweren Pelzmantel gewickelt, dass er aussah, als machte er sich für den Winterschlaf bereit. »Sam!« John stand auf. »Was ist? Willst du das Schwert sehen?« Wenn die anderen es wussten, dann sicher auch Sam. Der dicke Junge schüttelte den Kopf. »Ich war einmal der Erbe von meines Vaters Schwert«, sagte er traurig. »Heartsbane. Lord Randall hat es mich ein paar Mal halten lassen, aber es hat mir immer nur Angst gemacht. Es war valyrischer Stahl, wunderschön, aber so scharf, dass ich fürchtete, ich könne eine meiner Schwestern damit verletzen. Dickon wird es inzwischen haben.« Er wischte seine verschwitzte Hand am Umhang ab. »Ich, Maester Aemon möchte dich sehen.« Es war nicht die Zeit, seine Bandagen zu wechseln. Misstrauisch blickte John ihn an. »Warum?« wollte er wissen. Sam schien bedrückt zu sein. Das war Antwort genug. »Du hast es ihm erzählt, nicht?« sagte John böse. »Du hast ihm erzählt, dass du es mir erzählt hast.«
John, ich wollte es nicht. Er hat gefragt. Ich meine, ich glaube, er wusste es. Er sieht Dinge, die niemand sonst sieht.«
»Er ist blind«, erinnerte John ihn wütend, voller Abscheu. »Ich finde den Weg allein.« Er ließ Sam dort stehen, mit offenem Mund und bebend. Maester Aemon fand er oben im Krähenhorst beim Füttern der Raben. Klydas war bei ihm und trug einen Eimer mit geschnetzeltem Fleisch, während sie von Käfig zu Käfig gingen. »Sam sagt, ihr wolltet mich sprechen?« Der Maester nickte.
»Das will ich allerdings. Klydas, gib John den Eimer. Vielleicht wird er so freundlich sein und mir zur Hand gehen.«
Der bucklige Bruder mit den rosafarbenen Augen reichte John den Eimer und hastete die Leiter hinab.
»Wirf das Fleisch in die Käfige«, wies Aemon ihn an. »Die Vögel machen den Rest.«
John hob den Eimer mit der rechten Hand und griff mit der linken zwischen die blutigen Brocken. Die Raben fingen lauthals an zu schreien und flogen an die Gitter, schlugen mit nachtschwarzen Flügeln ans Metall. Das Fleisch war in Stücke gehackt, die nicht größer als Fingergelenke waren. Er nahm eine Faust voll und warf die rohen, roten Leckerbissen in den Käfig, und das Kreischen und Zanken steigerte sich noch. Federn flogen, als zwei der größeren Vögel um ein ausgesuchtes Stück stritten. Eilig nahm John eine zweite Hand voll und warf sie der ersten hinterher.
»Lord Mormons Rabe mag Obst und Getreide.« »Er ist ein außergewöhnlicher Vogel«, sagte der Maester. »Die meisten Raben fressen auch Korn, aber sie bevorzugen Fleisch. Es macht sie stark, und ich fürchte, sie finden Geschmack am Blut. Darin sind sie wie die Menschen. Und wie die Menschen sind nicht alle Raben gleich.«
Dazu konnte John nichts weiter sagen. Er verteilte das Fleisch und fragte sich, wieso man ihn gerufen hatte. Zweifelsohne würde der alte Mann es ihm erzählen, sobald er den Zeitpunkt für angemessen hielt. Maester Aemon war kein Mensch, der sich hetzen ließ.
»Möwen und Tauben lassen sich ebenfalls darauf abrichten, Botschaften zu überbringen«,
fuhr der Maester fort.
»Obwohl der Rabe ein kräftigerer Flieger ist, größer, kühner, erheblich, schlauer, besser in der Lage, sich der Falken zu erwehren, doch sind Raben schwarz und sie fressen die Toten, und daher verabscheut sie manch Gottesmann.« »Baelor, der Gesegnete, versuchte, alle Raben durch Möwen zu ersetzen, wusstest du das?«
Der Maester wandte seine weißen Augen John zu und lächelte.
»Die Nachtwache bevorzugt Raben.«
Johns Finger waren in dem Eimer, das Blut ging ihm bis zum Handgelenk.
»Düven sagt, die Wildlinge nennen uns Krähen«, sagte er unsicher. »Die Krähe ist der arme Vetter des Raben. Beide sind sie schwarze Bettler, verhasst und unverstanden.«
John wünschte, er hätte gewusst, worüber sie redeten und wozu. Was interessierten ihn Raben und Möwen? Wenn ihm der alte Mann etwas zu sagen hatte, wieso konnte er es nicht unverblümt ausdrücken?
»John, hast du dich je gefragt, wieso die Männer der Nachtwache keine Frauen haben und keine Kinder zeugen dürfen?«
fragte Maester Aemon. John zuckte mit den Achseln.
»Nein.«
Er verteilte weiter das Fleisch. Die Finger seiner linken Hand waren glitschig vom Blut, und seine rechte schmerzte vom Gewicht des Eimers.
»Damit sie nicht lieben«, antwortete der alte Mann. »Denn Liebe ist der Fluch der Ehre, der Tod der Pflichten.«
Das klang in Johns Ohren nicht rechtens, doch sagte er nichts. Der Maester war 100 Jahre alt und ein hoher Offizier der Nachtwache. Es stand ihm nicht zu, dem Mann zu widersprechen. Der alte Mann schien seine Zweifel zu ahnen.
»Sag mir, John, wenn der Tag je kommen sollte, dass dein hoher Vater zwischen der Ehre auf der einen Seite und denen, die er liebt, auf der